Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset Manager.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Für diese Ausgabe unseres Podcasts habe ich Thilo Müller zugeschaltet. Der ist Geschäftsführer bei MB Fund Advisory GmbH. Und hallo erstmal, Thilo.
Ja, hallo Sven. Schön, dass ich bei euch sein darf im Podcast. Ich freue mich da sehr drauf.
Sehr gerne. Wir wollen heute ja über den MB Fund Max Globalfonds sprechen. Und zwar nicht eigentlich eine generelle Vorstellung des Fonds. Das haben wir auch schon an verschiedenen Stellen getan. Sondern wir wollen ein bisschen aktuelles Update geben. Denn der Fonds, und das fällt natürlich auf, ist sehr erfolgreich wieder gewesen. Wir haben eben im Vorgespräch schon gesagt, also ihr habt nicht nur in diesem Jahr mit plus 9% eigentlich seid ihr ganz weit vorne, aber auch auf ein Jahr gesehen mit plus 37,8%. Also das sind wirklich Zahlen, wo man hinhorcht. Und da wollen wir natürlich ein bisschen einsteigen, auch in das Portfolio. Lass uns einfach anfangen mit dem Thema Silber. Da haben wir auch schon mal kurz drüber berichtet. Ihr habt Silber nach ja einem wirklich dem Hype eigentlich, kann man fast sagen, im letzten Jahr dann reduziert. Wie kamt ihr auf die Idee oder warum meintet ihr, dass das der richtige Zeitpunkt war zu reduzieren?
Naja, man muss zunächst mal sehen, wie wir denn überhaupt zu Silber gekommen sind. Wir verfolgen in dem Fonds ja einen vermögensverwaltenden Ansatz und das bedeutet eben, dass wir versuchen, verschiedene liquide Assetklassen im Fonds eben im Rahmen dieses Ansatzes umzusetzen oder zu verwirklichen. Und natürlich gehört als Lebensversicherung eine Portion Gold dazu und der kleine Bruder von Gold ist eben das Silber und es hat zudem halt noch ein paar industrielle interessante Aspekte, weswegen wir das sukzessive aufgebaut haben. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, im Rahmen eines Zertifikats, was währungsgehedged war, hat die Position auch in einigen Jahren wie Blei im Portfolio gelegen, weil da relativ wenig passiert ist und eigentlich erst in den letzten anderthalb Jahren die Performance sehr, sehr gut gelaufen ist. Und dann muss man halt auch sehen, dass wir mit Silber in der Spitze über 6% des Portfolios hatten, was eigentlich nur so um die 2% initial mal war oder 2,5%. Und was wir halt nicht wollen, ist erhöhte Volatilität im Anteilspreis, sondern wir möchten ja, dass unsere Anleger einigermaßen ruhig schlafen können. Das ist ja eben auch dem Ansatz eben geschuldet, das Rundum-Sorglos-Paket mit dem vermögensverwaltenden Ansatz. Und da ist die Position einfach zu groß geworden. Im Endeffekt könnte man sagen, wir haben auch vielleicht ein Stück weit zu früh schon im Oktober angefangen zu verkaufen, aber wirklich fast auf dem Top dann eben im Januar alles verkauft und damit eben, ich sag mal, oben zwar die Schlussglocke getroffen und ein sehr erfolgreiches Investment damit eben auch abgeschlossen. Und die Motivation war eben, dass die Bäume also erstens mal nicht in den Himmel wachsen und zweitens mal die Position eben auch in eine Fahnenstange reingelaufen ist. Und wir überlegt haben, ob wir Gold auch verkaufen, parallel dazu. Da gibt's ja eben die Korrelation zwischen Gold und Silber. Und mit der Silberposition, die eben diese industriellen Merkmale hat und die überproportional stark gelaufen ist, haben wir uns eben für die Reduktion oder den Komplettverkauf der Silberposition entschieden für die Beibehaltung der Goldposition im Fonds.
Okay, ja, vielen Dank. Also dann ist aus dem ursprünglichen Stabilisator des Portfolios ist dann da doch der Renditetreiber geworden. Wir sind ja nun inzwischen wieder etwas runtergekommen in den Preisen. Denkt ihr wieder über einen wieder Neueinstieg nach oder ist das für euch noch nicht kein Thema im Moment?
Also zunächst nicht, weil die industrielle Komponente im bei dem Silberengagement ja eine wichtige Rolle spielt und die Situation ist da unklar. Das heißt, der Versicherungscharakter ist eindeutig mehr bei Gold, aber wir haben es ja die letzten vier Wochen seit Ausbruch des Iran-Kriegs gesehen, dass eben auch Gold nicht immer diese Eigenschaften hat, die man sich erhofft in Krisenzeiten. Weil Liquidität ist wie Klopapier. Wenn man es braucht, braucht man es schnell. Und das braucht man eben auch bei Gold. Und zu der Frage, was den Einstieg bei Silber anbelangt, das ist so, also der Silberpreis ist momentan unserer Meinung nach zwischen Baum und Borke. Wenn er vielleicht irgendwann mal wieder unter 50 US-Dollar fallen sollte, dann denken wir mal drüber nach. Aber sehr, sehr vorsichtig und zart. So wie wir das beim Einstieg gemacht haben, so wie wir es beim Ausstieg gemacht haben, beim Wiedereinstieg natürlich auch immer in kleinen homöopathischen Dosen.
Okay. Lass uns noch einen anderen Einzeltitel, der ganz prägnant ist, eigentlich nochmal besprechen. Es geht um die Deutsche Rohstoff, die ja anders als der Name suggeriert, ihren aktiven Schwerpunkt in den USA hat. Was hat euch an diesem Titel denn interessiert?
Wir sind schon seit mehreren Jahren bei der Deutschen Rohstoff dabei und die Entscheidung, damals reinzugehen, war, und das war wirklich einmalig auf dem deutschen Kurszettel, dass das prognostizierte EBITDA der Firma der Marktkapitalisierung entsprochen hatte. Und das sind natürlich Kennzahlen, wenn man dann eben noch weiterschaut, dass das Unternehmen dann Dividende zahlt und die Dividendenzahlungen in den letzten Jahren auch ordentlich gewachsen sind. Und dann eben auch nochmal ein KGV, was irgendwo zwischen 2 und 3 gelegen hatte, wo man sagen konnte, da ist es halt besonders gut gelaufen. Das war natürlich auch das Jahr 22, wo die Ölpreise sehr stark waren, aufgrund des Einmarschs von Russland in der Ukraine. War das sicherlich ein außergewöhnliches Jahr, aber nichtsdestotrotz war diese Unternehmung einfach extrem substanzreich gewesen und hat jahrelang quasi auch das bilanzielle Eigenkapital weiter verstärkt und aufgebaut.
Also doch eine sehr starke strukturelle Fehlbewertung, zumindest beim Einstieg. Würdest du das heute immer noch so kategorisieren? Wie denkt ihr darüber nach? Behaltet ihr den Titel weiter?
Wir halten den Titel weiter, weil es für uns eigentlich die perfekte Versicherung ist gegen die momentane geopolitische Situation mit der unklaren Lage im Persischen Golf und der unklaren Lage, wie die Versorgungslage mit Öl und Gas eben weiterläuft. Aber mit Produktion in Colorado und Wyoming hat die Deutsche Rohstoff natürlich einen sicheren Produktionsplatz und ist dort ungefährdet, was eben den Verkauf der von ihr geförderten Rohstoffe eben anbelangt und profitiert aber eben über den höheren Weltmarktpreis. Da ist entscheidend, wie das WTI läuft, aber auch das WTI, also das West Texas Intermediate, was ja so der Referenzpreis für den nordamerikanischen Markt ist, ist ja im Zuge der weltweiten Ölpreisanstiege auch extrem angestiegen und steht ja mittlerweile auch knapp vor der Schwelle oder sogar heute vielleicht etwas höher von 100 Dollar.
Okay, das waren sicherlich zwei oder ein Beispiel jetzt, was sehr konkret in die Kategorie unglaublich reinpasst, wenn ich mir die Zahlen angucke, die du eben genannt hast. Das ist ja für euch recht typisch, dass ihr auf solche Werte setzt. Wie kommt ihr zu diesen Anlageideen?
Naja, auf der Aktie steht ja nie drauf, so nach dem Motto, ich bin unterbewertet, kauf mich, sonst würden es andere ja auch machen. Und das ist teilweise so, dass man das natürlich über quantitative Kriterien ganz gut filtern kann. Dazu sind wir insbesondere im europäischen und im deutschen Universum natürlich besonders prädestiniert dafür. Und das liegt nicht nur daran, dass wir eine Home Bias haben, sondern weil dort die Titel einfach extrem günstig sind. Und das andere ist halt wirklich einfach Steinchen umdrehen und Management-Meetings eben haben. Wir haben zwischen 70 und 100 Unternehmenskontakte pro Tag. Ja, also das, ich sag mal, wenn man die 220 Arbeitstage sieht, dann ist das fast jeden zweiten Tag. Also nach der Aufnahme von unserem Podcast bin ich zum Beispiel dann hier in Frankfurt auch und schaue mir das nächste Unternehmen an. Also wir sind da auch ordentlich dabei und fühlen den Unternehmen auf den Zahn und wir gehen auf Konferenzen. Wir haben diverse Research-Quellen, die wir anzapfen können, mit denen wir Verträge haben. Und dann ist es eben ganz, ganz viel Erfahrung und auch ganz, ganz viel gesunder Menschenverstand.
Okay. Gib uns noch mal ein bisschen Einblick generell in die Aufstellung des Portfolios. Wie sieht's da aus? Welche Aktienquote habt ihr im Moment? Wie wichtig sind da Small- und Mid-Caps bei euch?
Also Small- und Mid-Caps sind ungefähr mit einer Quote von 55% im Portfolio oder etwas über 50%. Das ist ja jeden Tag so ein kleines bisschen verschieden, aber so in ungefähr die Größenordnung, wobei bei den Mid-Caps auch Unternehmen dabei sind, die eine Milliarden Euro Größenordnung haben. Also das bedeutet jetzt nicht, dass man nur Micro-Caps hat, die irgendwo unter 100 Millionen Euro in der Marktkapitalisierung liegen. Also die meisten unserer Titel liegen über 100 Millionen Euro Marktkapitalisierung. Ich glaube sogar fast alle. Und sind so in dem Bereich, dass wir die in unserem Fonds ganz gut gewichten können und die damit eben auch einen gewissen Niederschlag haben, wenn wir dann eben in diese Titel investieren. Die Aktienquote, die hatten wir hatten ein paar Mittel aufgestaut, wir hatten einige Zuflüsse im Februar. Diese Mittel haben wir nicht angelegt, weil sich die Spannungen ja im Nahen Osten aufgebaut haben im Februar. Wir hatten da zwischen 6,5 und 8% Kasse. Die haben wir jetzt mittlerweile wieder angelegt. Wir sind jetzt ungefähr so zwischen 2 und 3% Kasse. Und die Aktienquote haben wir von 67% auf über 73 wieder hochgefahren.
Okay, ihr seid ja immer eher aktienminded und das ist sicherlich auch ein Teil eures Erfolgs. Nun gibt es ja eine ganze Reihe von Mischfonds am Markt. Wo unterscheidet sich euer Fonds jetzt von den übrigen? Wir haben ja einige Fonds, die vermutlich aktuell noch besser bekannt sind oder mehr bekannt sind als euer Fonds, aber ihr habt im Peergroup-Vergleich ja hervorragend abgeschnitten und eigentlich so die ganzen großen Namen deutlich hinter euch gelassen. Wo sind die Unterschiede? Wie kommt es dazu?
Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die meisten der Mitbewerber sind wirklich gute und respektierte Fondsmanager und die jetzt allerdings Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden sind, die sind eben einfach zu groß. Und unser bedeutender Vorteil ist, dass wir noch relativ klein sind. Ja, unser Fonds hat jetzt knapp 53 Millionen Euro Volumen. Wir können kleinere Titel etwas stärker gewichten und Research lohnt sich bei uns. Aber wenn jetzt ein 20 Milliarden Fonds zum Beispiel eine 1% Position in der deutschen K&S, die im MDAX notiert sind, kaufen möchte, dann entspricht das so viel wie das Aktienrückkaufprogramm der Gesellschaft von vor 2 Jahren. Also das heißt, der ist dann nicht nur Tage, sondern wochenlang damit beschäftigt, die Position aufzubauen und eventuell später mal wieder abzubauen. Das heißt, der ist eigentlich reglementiert und dafür kann er nichts. Deswegen kann ich nur sagen, also derjenige, der Privatkunden berät, der sollte auch immer dran denken, ab und zu mal die Pferde eben zu wechseln, was nicht bedeutet, dass die anderen Fonds schlecht sind oder einen schlechten Job machen, sondern es ist halt einfach die Frage, also wo sucht jemand so wie andere bekannte Namen, das eben auch früher gemacht haben, die auch eben stärker Small- und Mid-Caps allokiert haben, aber denen das jetzt leider nicht mehr so möglich ist. Und ich denke, wir haben dazu noch den Vorteil, als Fondsboutique ganz besonders schnell zu sein in unseren Entscheidungswegen. Und wenn ich aus dem Meeting rausgehe, dann rufe ich meine beiden Mitgesellschafter an, berichte und sage, das ist ja eine unglaubliche, krasse Unterbewertung. Lass uns sofort mal hier ein Sheet aufsetzen und lass uns diesen Titel kaufen. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr schnell.
Ja. Okay. Brauchtet ihr die Flexibilität und Schnelligkeit jetzt auch im Rahmen des Iran-Konflikts? Also du hast gesagt, ihr habt nicht sofort wieder investiert, wenn Zuflüsse waren, aber habt ihr auch Umschichtungen vornehmen müssen oder habt ihr gesagt, nein, die Werte, die wir haben, sind eigentlich substanziell so stark, dass wir da dabei bleiben und jetzt keine großen Veränderungen vornehmen?
Also wir sind keine Trader, und wir haben keine Umschichtung vorgenommen im Sinne von, dass wir irgendeine Branche jetzt unbedingt nicht mehr haben wollen und dafür eine andere hochfahren mussten oder überhaupt in die neu investieren, sondern wir haben zum Beispiel auch den ein oder anderen Öltitel auch deswegen gekauft, weil sie sehr substanzstark sind, weil sie extrem viel ausschütten, also eine hohe Dividendenrendite haben. Sie gehören ein Stück weit zur Lebenswirklichkeit dazu, aber die haben auch sehr viel Potenzial, quasi in den Bereich erneuerbare Energien zu investieren. Und wenn ich sowas eben von vornherein ausschließe, dann kann ich solche Unternehmen eigentlich nicht begleiten als Investor auf diesem Weg der Transformation. Und wie wichtig der eben ist, das sehen wir. Wir haben die Lebenswirklichkeit Öl und wir haben eben die Notwendigkeit zur Transformation. Und da sind wir in diesen Titeln, die genau diese beiden Aspekte eben in sich vereinigen, in denen sind wir schon seit teilweise 15 Jahren investiert, mal mehr, mal weniger stark. Aber was uns jetzt zum Teil eben auch wie eine Lebensversicherung in der aktuell wirklich sehr herausfordernden Börsensituation ist.
Vielleicht noch ein, zwei Worte von dir zum Thema Ausblick. Ich meine, es ist ja nicht so ganz einfach im Moment. Die geopolitische Lage verändert sich täglich. Also man ist ja morgens immer wieder gespannt, was man dann als erstes liest, welche Schlagzeilen. Aber wie seht ihr das aktuell? Ich meine, ihr seid auf einem großen Erfolgspfad im Moment, in diesem Jahr auch. Wie wollt ihr weiterfahren? Wahrscheinlich eher auf Sicht und vorsichtig und zumindest jederzeit bereit, flexibel zu agieren.
Ja, das können wir auf alle Fälle. Wir können auch, ich sag mal, theoretisch immer mal ein paar Gewinne in verschiedenen Positionen mitnehmen. Aber die Titel, die wir haben, die sind teilweise so unverschämt günstig, dass da überhaupt kein Bedarf besteht, die auch nichts mit Zöllen zu tun haben, die auch nichts mit Erdöl zu tun haben. Natürlich, schließlich und letzten Endes kommt über die Inflation, die eben die Zinsen nach oben katapultieren kann und dann natürlich auch entscheidend sind für die Aktienmarktbewertung, dass das natürlich einen gewissen indirekten Einfluss hat, das ist klar, aber zumindest kein direkter. Und deswegen besteht für uns eigentlich auch wenig Anlass, jetzt das komplette Portfolio auf links zu drehen. Ich denke halt einfach, dass man, ich sag mal, nicht damit rechnen muss, dass es jetzt eine direkte Einigung gibt. Ich sag mal, die Situation hätte sich eigentlich in den letzten 3, 4 Wochen klären müssen. Das hat sie nicht. Und wenn man einfach mal sieht, wie lange Tarifverhandlungen dauern, wo es um weitaus weniger brisante Dinge geht, als jetzt die offenen Fragen, die zwischen den USA, Israel und dem Iran zu klären sind, sind das halt 80 Tage bei Tarifverhandlungen, ja? Und jetzt erwarten wir, dass quasi innerhalb von einem Tag alles entschieden wird. Ich befürchte, also ich sag mal, die Befürchtung ist halt, je länger der Konflikt dauert, dass eben das Regime in Teheran von welchen Quellen auch immer mit Waffen versorgt wird und damit eben der Konflikt sich in die Länge zieht, mit allen negativen Folgen. Und das, was Hoffnung gibt, ist, dass eigentlich alle kein großartiges Interesse daran haben, den Krieg unendlich zu führen. Insbesondere der amerikanische Präsident. Und er ist ja ein Dealmaker. Ja, der wird dann trotzdem irgendwann mal erklären, dass er gewonnen hat. Und den Schlamassel, den er angerichtet hat, müssen eben andere auslöffeln. Deswegen, also ich glaube, man darf die Flinte nicht ins Korn werfen. Und auf der anderen Seite, denke ich, sollte man nicht allzu wagemutig sein. Und ich glaube, dafür sind wir perfekt mit unserem Portfolio aufgestellt für unsichere Zeiten. Wir können nicht über Wasser gehen, ja, aber was wir halt machen können, ist eben unseren Leitlinien und unserer Anlagepolitik zu folgen. Das bedeutet flexibel sein, breit aufgestellt und extrem viele Schnäppchen im Portfolio zu haben, die so, ich sag mal, am Boden liegen, zumindest von der Bewertung her, dass wir damit eben auch besser eine höhere Aktienquote in so herausfordernden Zeiten eben auch fahren können.
Ja, damit wart ihr ja auch immer sehr erfolgreich. Also insofern, ich wünsche euch weiterhin ein gutes Händchen beim Fondsmanagement und dir erstmal noch vielen Dank, dass du zur Verfügung gestanden hast.
Ja, ganz lieben Dank dir, lieber Sven, dass du mich darauf angesprochen hattest und dass ich dieses Interview und diesen Podcast mit dir machen konnte.
Machen wir gerne bald mal wieder. Ja, es bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an alle Zuhörer. Schauen Sie gerne auch immer mal auf unsere Internetplattform boutiquenfonds.de. Da finden Sie auch regelmäßig Informationen zum MB Fund Max Global und auch weiteren attraktiven Boutiquenfonds. Bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiederhören.
Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de.